Wer die Bibel liest, begegnet zwei großen Geschichten, der Weg Israels aus Ägypten in das gute Land und der Weg der Gemeinde in Christus. Diese beiden Linien sind keine voneinander losgelösten Erzählungen, sondern gehören zusammen wie Schatten und Wirklichkeit. Paulus greift in 1. Korinther Kapitel 10 Verse 1 bis 13 die Geschichte der Kinder Israels auf, um den Christen seiner Zeit, und damit auch uns, zu zeigen, wie Gottes Gnade und seine ernsten Warnungen zusammengehören. In den Erfahrungen des Volkes Israel werden Erlösung, Taufe, tägliche Lebensversorgung, aber auch Lust, Götzendienst und Fall vor unsere Augen gestellt. Wer diese Bilder versteht, erkennt darin Gottes Herz, sein Ziel mit seinem Volk und die Dringlichkeit, den Lauf des Glaubens nicht leichtfertig zu verspielen. Israel als Bild für den Lauf der Gemeinde. Wenn Paulus von Israel als Beispielen für uns spricht, lenkt er den Blick nicht auf eine ferne, abgeschlossene Geschichte, sondern auf einen Spiegel. Die Kinder Israels, erlöst durch das Blut des Passahlammes, verlassen Ramses in 2. Mose Kapitel 12 Vers 37 und treten damit in einen von Gott gezeichneten Weg ein, hinaus aus der Knechtschaft, hindurch das Meer, hinein in die Wüste, mit dem Ziel des guten Landes. Darin wird ein heiliger Rhythmus sichtbar, Erlösung, Durchgang, Weg, Ankunft. Nichts davon ist bloß zufällig. Paulus fasst dies zusammen, wenn es in 1. Korinther Kapitel 10 Verse 1 bis 2 heißt, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgezogen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. In konzentrierter Form zeigt sich, Gott nimmt sich ein Volk heraus, stellt es unter seine Gegenwart, führt es durch Gerichtswasser und verknüpft es mit einem von ihm gegebenen Haupt. Israel wird dadurch zum groß angelegten Gleichnis für das, was Gott mit der Gemeinde tut. Israel ist ein umfassendes Sinnbild für die Geschichte der Gemeinde. Die Bibel enthält zwei Geschichtslinien, die Geschichte Israels und die Geschichte der Gemeinde. Die Geschichte der Kinder Israels ist ein Sinnbild und die Geschichte der Gemeinde ist die Erfüllung dieses Sinnbildes. So gibt uns die ganze Bibel eine einzige Offenbarung, die Offenbarung von Gottes Ökonomie. Wer den Weg Israels betrachtet, erkennt zugleich die Linien des eigenen Glaubenslaufes. Wie Israel das Passahlamm schlachtete, so beginnt unser Weg mit Christus, von dem es heißt, denn unser Passa, Christus, ist auch geopfert worden. Wie Israel unter der Wolkensäule ging, so begleitet uns der Geist Gottes als unsichtbare, aber reale Gegenwart, die leitet, schützt und korrigiert. Der Gang durch das Meer weist auf unsere Taufe hin, in der Gott die alte Schöpfung dem Tod übergibt und uns in der Neuheit des Lebens wandeln lässt, wie Römer 6:4 es ausdrückt. Und wie Israel auf Mose getauft wurde, verbindet Gott uns unlösbar mit Christus als dem Haupt, von dem hier Leitung, Schutz und Orientierung kommen. Der Einzug in das gute Land steht schließlich für mehr als nur einen Ort, er deutet auf den vollen Genuss des allumfassenden Christus, auf das Reich, in dem Gottes Herrschaft sich entfaltet und seine Herrlichkeit durch einen geformten Leib sichtbar wird. Diese Perspektive verändert, wie wir unser eigenes Christenleben verstehen. Erlösung wird dann nicht mehr als Endpunkt gesehen, sondern als Beginn eines Weges, eines Laufes, der von Gott selbst angeordnet ist. Es genügt nicht, nur aus Ägypten heraus zu sein, Gott hat im Blick, dass sein Volk das verheißene Land wirklich in Besitz nimmt, Christus in seiner Fülle, in persönlicher Erfahrung und in gemeinschaftlicher Realität. Das kann ermutigen, wenn der Weg mühsam erscheint, der Gott, der Israel nicht in Ägypten beließ, lässt seine Gemeinde auch nicht halb gerettet, halb erfüllt zurück. Und es ruft zur Besinnung, weil dieser Weg nicht automatisch beschritten wird. Der Typus Israel lädt ein, das eigene Leben in diese große Linie zu stellen, erlöst, durch das Wasser gegangen, unter der Wolke, unterwegs, mit einem Ziel, das größer ist als alle Zwischenstationen. Denn ich will nicht, dass ihr unwissend darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgezogen sind. Schafft den alten Sauerteig hinaus, damit ihr eine neue Teigmasse seid, wie ihr ja ungesäuert seid, denn unser Passa, Christus, ist auch geopfert worden. Wer sich in Israels Geschichte wiedererkennt, beginnt sein Christenleben nicht mehr als eine Aneinanderreihung zufälliger Erfahrungen zu deuten, sondern als Teilnahme an einer göttlichen Erzählung, Gott hat dich nicht nur befreit, sondern in einen Weg hineingenommen, der auf den vollen Besitz Christi zielt, jeder Abschnitt, auch der dunkle und mühsame, steht unter der gleichen Wolke seiner Gegenwart und dient dazu, dass dein Lauf nicht in der Wüste endet, sondern im weiten, guten Land seines. Reiches ankommt. Getaufte, genährte, aber gefallene Gläubige. Die nüchterne Beobachtung des Apostels Paulus wirkt wie ein Schlaglicht, alle aßen dieselbe geistliche Speise und alle tranken denselben geistlichen Trank. Niemand in Israel war von den äußeren Gaben Gottes ausgeschlossen. Alle hatten das Blut des Passahlammes an den Türpfosten gesehen, alle waren mit trockenen Füßen durch das Meer gegangen, alle hatten das Manna gesammelt und vom Wasser des Felsens getrunken. Die Geschichte berichtet, wie es in 2. Mose Kapitel 16 Vers 14 heißt, dass etwas Feines, Körniges, fein, wie der Reif auf der Erde auf der Fläche der Wüste lag, ein tägliches, sichtbares Zeichen der Fürsorge Gottes. Und doch kommentiert Paulus, an den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Zwischen der Fülle empfangener Gnade und dem tatsächlichen Verlauf ihres Lebens tat sich ein erschütternder Abstand auf. Das Wort alle macht deutlich, dass alle Kinder Israels, die das Passa genossen hatten, in den Wettlauf eintraten und von dem Zeitpunkt an, als sie das Land Ramses verließen, mit diesem Wettlauf begannen. Paulus benennt die Gründe ohne Beschönigung, ungezähmte Lust, Götzendienst, Unzucht, das Versuchen des Christus und hartnäckiges Mohren. 4. Mose Kapitel 21 Vers 6 erzählt, wie der Herr feurige Schlangen unter das Volk sandte, so dass viel Volk aus Israel starb, ein Bild dafür, wie giftig der Weg des Widerstands gegen Gottes Führung wirkt. Selbst Mose, der vertraute Knecht Gottes, dürfte wegen seines schweren Vergehens das Land nur aus der Ferne schauen. So tritt vor Augen, dass es möglich ist, echt erlöst und real genährt zu sein und doch im geistlichen Sinn in der Wüste zu fallen, ein Leben geführt zu haben, das zwar von Gottes Gaben, aber nicht von seinem Willen und seiner Heiligkeit geprägt war. Für die Gemeinde wird Israels Geschichte damit zu einer ernsten, aber heilsamen Warnung. Sie stellt uns vor die Frage, ob unser Weg auf das Ziel ausgerichtet ist, das Gott vor Augen hat, oder ob wir uns mit einem Dasein zufrieden geben, das zwar seine Versorgung kennt, aber sein Erbe verpasst. Wer diese Spiegelung annimmt, muss nicht in Angst zurückweichen. Die Worte der Warnung sind zugleich ein Ausdruck der Wertschätzung Gottes für unser Leben, es ist ihm nicht gleichgültig, ob wir wie Josua und Kaleb das Land in Besitz nehmen oder wie eine namenlose Masse in der Wüste verstreut werden. Wenn es in 1. Korinther Kapitel 9 Vers 24 heißt, lauft nun so, dass ihr ihn ergreifen könnt, dann klingt darin nicht der Druck eines tyrannischen Richters, sondern der Ruf eines Gottes, der uns nicht zu einem halbherzigen, verlorenen Lauf berufen hat. Israels Versagen soll uns nicht niederdrücken, sondern wach machen. Es hilft zu unterscheiden zwischen dem, was uns bequem erscheint, und dem, was uns in das Ziel hineinführt. So beginnt aus der ernsten Geschichte Israels eine stille Ermutigung zu wachsen, der Gott, der damals mit wenigen Überwindern zufrieden war, freut sich heute über jeden, der seinem Weg vertraut, gerade dann, wenn das Umfeld anders spricht. Und alle aßen dieselbe geistliche Speise. Und alle tranken denselben geistlichen Trank, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, und der Fels war Christus. Die vielen, die in der Wüste hingestreut wurden, stehen wie stumme Zeugen am Rand unseres eigenen Laufes und erinnern daran, dass erlebte Gnade kein Ersatz für ein hingegebenes Herz ist, doch gerade dadurch gewinnt der Ruf Gottes Gewicht, den Weg nicht nur zu beginnen, sondern ihn in Treue zu laufen, nicht getrieben von Angst, zu den Gefallenen zu gehören, sondern angezogen von der Zusage, dass er auch heute Menschen wie Josua und Kaleb hervorbringt, die seinem Wort mehr trauen als den Stimmen der Lust, des Götzendienstes und des Murrens. Göttliche Versorgung und treuer Ausweg in der Versuchung. Mitten in der ernsten Warnung vor Begierde und Götzendienst leuchtet in 1. Korinther 10 eine tröstliche Seite auf, die unermüdliche Versorgung Gottes und seine Treue in Versuchungen. Paulus erinnert daran, dass die Kinder Israels dieselbe geistliche Speise aßen und denselben geistlichen Trank tranken. Manna und Wasser aus dem Felsen waren mehr als Notrationen für einen mühsamen Weg, sie waren sichtbare Zeichen eines Gottes, der sein Volk nicht nur an den Anfang führt, sondern es durchträgt. In diesem Licht ist das Wort Jesu zu verstehen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird auf keinen Fall hungern, und wer in mich hineinglaubt, der wird gewiss niemals Durst leiden. Christus wird nicht nur einmal empfangen, sondern täglich genossen, als Speise, die stärkt, und als Trank, der erfrischt. So wie damals der Fels geschlagen wurde, damit Wasser hervorfloss, so ist Christus am Kreuz verwundet worden, damit der Geist wie ein Strom in ein dürstendes Volk hineinfließen kann. Die Wolke bedeutet den Geist, die steht in Beziehung zum Leben. Das Meer bedeutet das Wasser des Todes. Daher ist die Taufe etwas, das sowohl Leben als auch Tod betrifft. Sie beinhaltet, die alte Schöpfung dem Tod zu übergeben, damit wir im Leben gezeugt werden können. Gerade weil Gott so reichlich versorgt, spricht Paulus mit Nachdruck von Versuchungen. Die Geschichte Israels zeigt, wie Versuchung aussieht, die Lust nach den Fleischtöpfen Ägyptens, das Verlangen nach einem sichtbaren Götzen, das Misstrauen gegenüber Gott und seinen Wegen. Doch dieser Realismus mündet nicht in Resignation, sondern in eine Zusage, die einen tiefen Frieden schenken kann. Es heißt in 1. Korinther Kapitel 10 Vers 13, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Versuchung bleibt ernst und kann schmerzhaft sein, aber sie ist nicht übermächtig. In jeder Lage, in der die Seele zu kippen droht, steht dieser eine Satz wie ein tragender Balken, Gott aber ist treu. Er nimmt die Versuchung nicht immer sofort weg, doch er begrenzt sie und legt einen verborgenen Weg der Flucht neben sie, oft in Form eines Wortes, eines Bruders oder einer Schwester, einer inneren Erinnerung an Christus als unser Brot und unseren Trank. Im Bild der Wüste heißt das, der Weg bleibt karg, aber nicht leer, die Anfechtungen bleiben real, aber nicht hoffnungslos. Wer sich von der göttlichen Versorgung nährt, tastet sich Schritt für Schritt weiter, auch wenn Gefühle, Umstände und Erinnerungen an Ägypten etwas anderes schreien. Die Treue Gottes richtet den Blick weg von der eigenen Standhaftigkeit hin auf den, der den Lauf mit uns begonnen hat und ihn vollenden will. So wird die ernste Warnung vor einem Fall in der Wüste von einer stillen Gewissheit umfangen, zwischen Start und Ziel liegt kein Abschnitt, in dem Gott abwesend wäre. Jeder Tag, jede Versuchung und jede Wüstennacht steht unter der Zusage, dass er sowohl Brot als auch Wasser, sowohl Grenze als auch Ausweg ist. Diese Erkenntnis macht nicht leichtsinnig, sondern mutig, mutig genug, weiterzugehen, auch wenn der Boden heiß ist und der Himmel zu schweigen scheint. Wo der Weg durch die eigene Wüste eng und trocken wird, darf im Herzen der Satz Raum gewinnen, Gott aber ist treu, nicht als Formel, sondern als leiser, tragender Widerhall dessen, was er Israel gezeigt und in Christus voll bestätigt hat, so wird jede Versuchung, die dich zu überwältigen droht, zugleich zur Gelegenheit, ihn als Brot, als Wasser und als den zu erfahren, der immer einen Ausweg kennt, auch dort, wo du selbst keinen mehr siehst. Jesus sagte zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird auf keinen Fall hungern, und wer in mich hineinglaubt, der wird gewiss niemals Durst leiden. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.